Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Sumese.
Heute sprechen wir, ja, es gibt so Themen, die kommen dann immer häufiger und immer wieder. Und heute ist das auch mit den Infrastrukturanlagen so. Das heißt, die Hoffnung auf stabile Renditen aus Straßen, Netzen und Daten. Und das können wir ja tatsächlich sehen. Das ist überall notwendig, selbst bei uns im Land. Und gerade die Leitungen, die entstehen ja auch gerade überall.
Ja, deswegen, wir sind Dauerbrenner, den werden wir immer machen. Für die jüngeren Hörer, die noch nicht so oft gehört haben, merkt euch, das Thema wird immer wieder kommen. Und das ist auch richtig, dass das Thema immer wieder kommt. Und zwar bei uns entsprechend auch. Ja? So würde ich jetzt sagen, du hast so ein bisschen eine gute Zusammenfassung gemacht, ja? Indem du gesagt hast hier, die Leute suchen halt. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, dass wir anfangen müssen, vielleicht für den einen oder anderen, was sind überhaupt Infrastrukturanlagen? Und das ist, wie du gesagt hast, das ist Energie, Stromnetz, Erzeugung, Wind, Solar oder Speicher. Dann Transport, Mautstraßen, Schienen, Häfen, Flughäfen. Also du merkst schon Dinge, die wir im Alltag benutzen. Im Kommunikationsbereich, Glasfaser, Mobilfunk, Masten, ja, im Moment noch das Netz, Rechenzentren sowieso, Wasserwerke, Entsorger, also alles um das Thema auch Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft. Und Schulen, Krankenhäuser sind auch Dinge, die man zur Infrastruktur zählt. Und das Besondere in diesem Punkt ist, die liefern halt, weil sie existenziell sind. Du würdest ja nie einen Flughafen für 2 Jahre öffnen. Sowas läuft ja Jahrzehnte. Schulen baut man lange. Hast du immer Kapitalströme in diesem Bereich. Und der deutsche Autofahrer kennt das, wenn er nach Frankreich fährt, in die Schweiz oder nach Italien. Thema Maut, da ärgert man sich drüber, da sind wir ja im Luxus. Aber wenn dir jetzt eine Autobahn gehört, die mit jedem Auto Geld bringt, ist das im ersten Mal eine stabile Einnahme. Da kommt das her, was du so ein bisschen angedeutet hast.
Jetzt ist das natürlich sehr, sehr offensichtlich mit den Mautstraßen, aber ich kann ja wahrscheinlich über irgendwelche Wege auch in Ländern, wo es keine Mautstraßen gibt, durchaus in diese Infrastruktur investieren, weil irgendjemand muss es ja machen.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Da gab es den einen oder anderen Anbieter, die dann gesagt haben, wir bauen jetzt in Indonesien, in einem Beispiel jetzt mal in den Philippinen, bauen wir jetzt eine Stromversorgung auf, ob jetzt mal, sagen wir mal, mit eine Kombination aus Wind, Wasserkraft und das verkaufen wir dann. Das Problem ist, wenn du dann so ins Ausland gehst, auf einmal kann beispielsweise das Land gar nicht mehr die Kosten zahlen, ja, weil es zu groß war. Dann habe ich als deutscher Anleger Geld in philippinische Infrastruktur investiert. Was auch passieren kann in so einem Land, die Regierung wechselt und dann zahlen die nichts mehr. Also Infrastruktur hat auch Kehrseiten, da werden wir gleich nochmal über die Risiken reden. Aber ich glaube, bevor wir die Risiken uns anschauen, sollten wir nochmal sagen, mit so einer Zusammenfassung, warum trotzdem Infrastruktur vom Gedanke und die Auswahl machen wir noch reingehört. Das sind die stabilen Erträge durch diese Nutzerentgeltverträge, die teilweise mit dem Staat getroffen werden oder in der Erzeugung sind es Abnahmeverträge. Du hast im Infrastrukturprojekt in der Regel Inflationsschutz, weil da gibt es dann Klauseln drin, dass die Preise erhöht werden. Und sind wir ehrlich, das Wasser kostet auch nicht mehr das, was es vor 10 Jahren gekostet hat, wenn es auf der Leitung kommt.
Müll abholen ist auch teurer geworden.
Richtig. Da sind ja so ein bisschen das Sexy dran. Das ist das Thema Inflationsausgleich ein bisschen und Diversifikation. Das haben wir ja auch bei uns gesehen. In unserem Zukunftsdepot ist ein Infrastrukturfonds drin. Und im 22 war alles im Minus, außer die richtigen Infrastrukturaktien. Da hatten wir Spaß gehabt mit dem Faszientier in unserem Zukunftsdepot. Und der bringt nämlich diese Diversifikation. Man nennt das ja so Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten. Das ist eigentlich so nach dem Motto, wenn jetzt diese eine Branche fällt, muss nicht die andere fallen. Und das haben wir in 22 gesehen, wenn Technologieaktien fallen, dann können Infrastrukturaktien vielleicht sogar steigen oder das ausgleichen. Das ist eigentlich das erste Mal, warum. Aber du hast ja schon übergeleitet, ja?
Nee, du hast jetzt gute Gründe geliefert, warum das ins Portfolio gehört und jetzt dann einfach der andere Blick. Welchem Risiko müssen wir uns auseinandersetzen?
Ja, im Grunde sind die Vorteile zum einen auch die Risiken. Also ich habe ja schon mal gesagt, wenn du es im Ausland machst, kannst du politische Risiken haben, wie Enteignung. Das kann dir passieren im Ausland. Gerade in so Ländern, wo das Rechtssystem nicht so stark ist. Also in Europa haben wir das Problem, denke ich, nicht. Aber in Asien, Afrika, Südamerika sehe ich das schon. Dann hast du natürlich, wenn du jetzt was Neues Projekt machst, sind es Risiken. Du sagst jetzt, ich baue einen neuen Hafen in Griechenland, projektiere das. Da hast du das erste Risiko in der Projektierung. Kriege ich überhaupt die Baugenehmigung für mein Projekt? Sprich für den neuen Hafen in Griechenland. Sagen wir mal, die hast du jetzt. Jetzt hast du deine Baugenehmigung. Hat zwar lange gedauert, die ist da. Jetzt hast du das kalkuliert und hast gesagt, warte, wir hole ich mir von den Anlegern 100 Millionen und nehme zusätzlich 100 Millionen Kredit auf. Jetzt dauert ja Bauphase lange, das heißt, die Zinsen können sich verändern. Also hast du ein Zins- und ein Refinanzierungsrisiko, weil bei diesen Infrastrukturprojekten oft, außer jetzt bei den börsengehandelten Aktien im ersten Moment keine, aber im Projekt in der Regel immer eine Kreditfinanzierung dabei ist, um das ein bisschen zu hebeln. Ja, dann hast du noch banales Beispiel, du hast eine Straße gebaut, aber keiner will sie fahren. Du hast viel Geld ausgegeben und die Einnahmen kommen doch nicht. Und es kann natürlich sein, dass es gewisse Dinge gibt. Bleiben wir nochmal bei sowas wie Bürogebäude. Du hast jetzt großes Bürokomplex gebaut mit Büros ohne Ende. Können wir auch sagen, Infrastruktur für eine Stadt, ja, Büros. Ja, und auf einmal gibt es sowas wie Corona und alle wollen dann von zu Hause arbeiten. Dann hast du zwar in der Infrastruktur die Rechenzentrum, liegst da vorne. Du hast dich aber für Büros entschieden, hast ein Problem, weil alle im Homeoffice sind. Das sind sozusagen so ein bisschen die Hauptrisiken. Und natürlich während des Betreibes musst du halt wie bei allem im Leben gucken, dass du ein solides Management hast, die dieses Projekt, Kraftwerk oder jetzt Straße, haben wir gesagt, Flughafen, du kannst ja einen Flughafen betreiben und trotzdem Minus machen. Obwohl geflogen wird ohne Ende, aber du kannst nicht richtig kalkulieren. Also das Managementrisiko ist am Ende auch immer mal wieder zu sehen.
Das heißt, wir haben eine Menge Felder jetzt aufgezeigt, in die man investieren kann, aber wie geht's genau?
Ja, jetzt nochmal so ein bisschen an dem Thema, welche Umsetzungsmöglichkeiten habe ich als Anleger beispielsweise. Und da gibt es erst einmal, was ich eben schon mal angedeutet habe, es gibt börsennotierte Infrastrukturfonds, ja, oder auch ETFs, wo du sagst, ich kaufe mir ein Wertpapier und dieses Wertpapier investiert in liquide, breitstreuende Märkte bzw. Unternehmen. Also du investierst eigentlich in Aktien aus einer Branche. In dem Fall Infrastrukturaktien. Da musst du trotzdem natürlich gucken, welche Aktien sind da drin, sind die transparent, mit welcher Methodik wird ausgewählt. Heute gibt es Infrastrukturfonds, die beispielsweise, habe ich letztens einen gesehen, da sind über 60% nur Energieversorger drin. Das ist natürlich sehr einseitig, also Stromversorger beispielsweise. Ja. Weil man sagt, klar, die ganze KI-Geschichte braucht Strom. Halte ich aber durchaus für interessant bis ambitioniert. Ich würde dann lieber vielleicht einen breitstreuenden Infrastrukturfonds oder auch ein ETF, das sagt, komm, Stromversorger sind gut, aber Wasserversorger haben wir eben auch genannt, Straßen, vielleicht auch mal ein öffentliches Projekt. Ja. Dann gibt es spezialisierte Publikumsfonds. Das sind solche Dinge, die auch so, ich sag jetzt mal, könnte man hingehen und sagen, die machen vielleicht sogar nur ein einziges Projekt. Könntest du hingehen und sagen, Holger, wir bauen jetzt für Paris 3 Kraftwerke, wahrscheinlich Atomkraftwerke bei den Franzosen, die komplett Paris versorgen sollen, dann hast du halt eine Beteiligung, aber nur in einem einzigen Segment, in dem Fall Atomkraftwerke oder was ich vorhin mit den Philippinen hatte, als Beispiel Asien hinten raus, in einem Projekt. Das ist natürlich immer sehr risikoreich, deswegen sollte man da auch vorsichtig sein mit den Summen. Ja, dann eine große Geschichte momentan, so mit dieser Überschrift Private Equity. Früher haben wir gesagt, das sind geschlossene Fonds. Unterschied nochmal, offene Fonds sind ETFs und normale. Das sind Fonds, die ich täglich verkaufen kann. Oder der Volker und ich würden jetzt sagen, hört mir zu, wir bauen jetzt eine Autobahn. Ja, ich war ein besseres Beispiel. Wir bauen endlich mal eine reine ICE-Strecke. Ja, sagen wir mal von Frankfurt nach, was gibt es noch nicht, Straßburg. Und zwar nur für ICE, wo kein Güterzug fährt. Problem in Deutschland sind ja immer, die Güterzüge fahren auf derselben Strecke. Die Franzosen bauen ja reine ICE-Strecken. Deswegen haben die ein besseres Netz.
Bauen es ohne Stopp. Wir fahren durch.
Genau, es gibt keinen Stopp. Paris, oder sagen wir mal Frankfurt, Saarbrücken. Einmal mal so, die Franzosen sind ja, die haben ja ein gutes Netz. So, und das ist dann ein einziges Projekt. Und es steht und fällt damit, ob dieses Projekt in den nächsten 8 bis 15 Jahren beispielsweise funktioniert. Das wäre jetzt eine Private-Equity-Geschichte, Klammer auf, geschlossene Beteiligung, Klammer zu. Ich werfe das extra mal in einen Korb rein, wo ich sage, da weißt du ja, in was du investierst. Es gibt mittlerweile Anbieter, die sagen, Volker, gib mir doch dein Geld und ich weiß jetzt nicht, wo ich das mache, aber ich mache Infrastrukturprojekte. Na, wie wäre da deine Begeisterung?
Die wäre sehr gering. Also es ist eigentlich nicht vorhanden.
Ja, weil das nennt man Blindpool. Also ich mag das auch nicht, aber es gibt Menschen, die machen das. Das passiert halt oft, weil der Berater sagt, ja, das war doch immer gut und die anderen waren auch so. Das ist halt so ein bisschen ein schwierigeres Thema. Aber wie gesagt, immer Überschrift noch Infrastruktur.
Ja, spannendes Thema. Aber dann kommen wir zu der Frage, wenn ich das mache, ist es für alle geeignet und wie viel lege ich an oder wie viel lege ich nicht an? Das sind jetzt so diese strategischen Fragen.
Jetzt Infrastruktur. Jetzt machen wir nicht die 100.000, jetzt machen wir die 200.000 Euro Frage.
Okay.
Ich habe mal vor einiger Zeit gesagt, wenn sich jemand für besondere Anlagen interessiert, dann sollte er 200 oder 250.000 besitzen. Wir bleiben mal bei dem Beispiel 200.000, damit wir eine Zahl haben. Und wenn ich jetzt jemand sage, mich interessiert Infrastruktur in der Facette, dann kann ich ja hingehen und kann sagen, ich nehme 20% in diesem Bereich Infrastruktur. Dann muss ich aber ich will jetzt von diesen 200.000 15% in Infrastruktur investieren. Das wären 30.000 Euro. Wie würde ich das angehen? Also ich persönlich hätte einen Hang, das alles in einen Fonds zu setzen, den ich täglich verkaufen kann, Infrastruktur. Aber man kann es auch anders aufziehen. Wir sagen, 10.000 nehmen wir jetzt mal in ein Infrastrukturprojekt, das über einen Fonds läuft oder ETF. Nehmen wir beispielsweise für eine illiquide Infrastrukturprojekt. Und bei den anderen, ich sage jetzt mal 10.000, überlegen wir uns, ob wir sagen, naja, wir lassen erstmal die anderen beiden Projekte laufen und schießen dann nochmal nach. Weil oft neigt man ja dazu, ich muss über alles anlegen. 30.000 anlegen. Wir machen mal 10-10 und 10 halten wir zurück, manchmal sogar hier monatelang in der Beratung und sagen, ey, das hat doch funktioniert, dann legen wir noch ein bisschen nach. Gerade bei neuen Projekten ist das ja immer eine Sache. Das wäre so ein bisschen ein Thema, die man machen könnte.
Mehr Infos zum Thema in den Shownotes des Podcasts und unter somese.de. Wir freuen uns natürlich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie eine positive Wertung hinterlassen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Natürlich gibt es auch persönliche Infos zum Thema. Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de.